Was vor bald 2000 Jahren in Jerusalem zur Zeit des jüdischen Passafestes geschah, war das wichtigste Ereignis in der Menschheitsgeschichte. Gott veränderte durch das Opfer seines Sohnes die Verhältnisse für unser Leben grundlegend. Seit diesem Tag und erst seit diesem Tag können Menschen jeder Nationalität mit Gott Frieden schließen und dadurch ewiges Leben bekommen. So wie Jesus im Hinblick auf das Geschehen sagte, Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Die Grundlage, dass das möglich wurde, ist Karfreitag, der Tag, an dem Jesus für unsere Schuld am Kreuz starb. Gottes Liebe zu uns Menschen war das Motiv für diese größte und wichtigste Rettungsaktion der Menschheitsgeschichte. Heute werden wir diese Rettungsaktion aufgrund eines Abschnitts im Lukasevangelium ansehen. Zuerst wurde Jesus verraten, von den jüdischen Führungen verurteilt und danach vor Pontius Pilatus, dem römischen Statthalter, angeklagt und verleumdet. Sie erpressten den römischen Prokurator, sodass er sich gezwungen sah, Jesus zum Tode zu verurteilen. Sie sagten, wenn du Jesus nicht verurteilst, dann bist du des Kaisers Freund nicht mehr. Und dann wusste Pontius Pilatus, dass sie vor nichts zurückschrecken werden und dass sie ihn in Rom vor dem Kaiser verklagen werden. Und dann ist es auch um ihn geschehen. So erpressen sie den Pontius Pilatus. Und danach musste Jesus das Kreuz schleppen, an das man ihn dann schlagen wird. Und als er unter der Last zusammenbrach, zerrte man einen Mann aus der Menge, der das Kreuz für Jesus zur Hinrichtungsstätte Golgatha tragen musste. Und was dann geschah, lesen wir im Lukasevangelium, Kapitel 23, Abvers 32. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt, zwei Verbrecher. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und beiden Verbrechern, den einen rechts und den anderen links von ihm. Jesus aber sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten warfen das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Das Volk stand dabei und sah zu. Und die führenden Männer sagten verächtlich, anderen hat er geholfen, soll er sich doch jetzt selbst helfen. Wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der Auserwählte. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie traten zu ihm hin, boten ihm Weinessig an und sagten, wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir doch selber. Über seinem Kopf war eine Aufschrift angebracht, die lautete, dies ist der König der Juden. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte, du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Aber der andere wies ihn zurecht. Fürchtest du Gott auch nicht jetzt? Jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist? Wie dieser Mann und wie ich, sagte er zu ihm. Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber tat nichts Unrechtes. Und dann sagte er, Jesus, denke an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Und Jesus antwortete ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Bevor Jesus ans Kreuz genagelt wurde, musste er eine schmerzhafte und demütigende Tortur über sich ergehen lassen. Nachdem ihn der Hohe Rat mit dem Urteil Gotteslästerung verurteilte, was ja an sich schon ein Hohn ist, Gott wird mit dem Urteil Gotteslästerung hingerichtet. Da fielen jegliche Hemmungen Jesus gegenüber. Jetzt meinte jeder, er könne sich gegenüber Jesus so respektlos verhalten, wie ihm das gefällt. Und so berichtet Markus in seinem Evangelium, einige begannen Jesus anzuspucken, die anderen verhüllten ihm das Gesicht, schlugen ihn mit Fäusten und sagten, du bist doch ein Prophet, sag uns, wer es war. Stellt euch das vor. Auch die Diener des Hohen Rates schlugen ihn. Und Jesus hat jeder von jedem gewusst, wer es war. Auch die Soldaten des römischen Prokurators Pontius Pilatus begegneten Jesus mit der höchstmöglichen Respektlosigkeit. Auf Geheiß von Pontius Pilatus wurde Jesus mit Peitschen blutig geschlagen. Die Soldaten zogen ihm einen Purpurmantel an, um ihn als König zu verhöhnen, und flochten ihm aus Dornenzweigen eine Krone und pressten sie und drückten sie ihn auf den Kopf. Sie riefen ihm zu, es lebe der König der Juden. Sie schlugen ihn mit einem Stock auf den Kopf. Sie schlugen ihm die Krone in den Kopf hinein und spuckten ihn an und warfen sich vor ihm auf die Knie, um ihn zu huldigen. Sie schlugen Jesus mitten ins Gesicht. Sie machten sich lustig über ihn. Was für grässliche Schmerzen musste Jesus ertragen und welch furchtbare Demütigung musste er sich über sich ergehen lassen. Wie ein Schwerverbrecher wurde er mit zwei anderen Verbrechern gekreuzigt und sein Kreuz richteten sie zwischen den beiden auf. Die Kreuzigung war eine der grausamsten Hinrichtungsmethoden im Römischen Reich. Sie war so grausam und schmerzhaft, dass es verboten war, einen römischen Bürger so hinzurichten, egal wie grässlich sein Vergehen war, wie sehr groß sein Verbrechen war. Die Nägel wurden zwischen den Knochen durch die Handgelenke ins Holz hineingetrieben. Und die dadurch verletzten Schmerzen führten zu unerträglichen Schmerzen. Und wer genau das genauer wissen will, kann das selber nachlesen in einem Bibellexikon oder so. Ich möchte nicht genauer darauf eingehen. Doch diese körperlichen Schmerzen waren nur die eine Seite dessen, was Jesus am Kreuz ertragen musste. Denn das mussten ja alle Tausende, Abertausende, die die Römer gekreuzigt hatten, ertragen. Viel schwieriger muss für Jesus der Angriff aus der finsteren Welt gewesen sein. Bei seiner Festnahme sagte er, jetzt ist eure Stunde gekommen, jetzt übt die Finsternis ihre Macht aus. Jesus war nun dieser finsteren Macht ausgesetzt. Er wusste schon lange, dass das auf ihn zukommen würde. Das war für ihn keine Überraschung. Er war bereit, diesen Weg zu gehen, obwohl er sich davor fürchtete. Seinen Jüngern sagte er im Hinblick auf diese bevorstehende Zeit, ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer anzuzünden. Ich wünschte, es würde schon brennen. Aber vor mir steht eine Taufe, mit der ich noch getauft werden muss. Und wie schwer ist mir das Herz, bis sie vollzogen ist. Also er wusste genau, was auf ihn zukommt. Er wusste, wie schwierig das sein wird. Und mit dieser Taufe meinte er wirklich seine Hinrichtung. Und nun war es soweit. Die Finsternis und der Teufel übte nun seine Macht aus. Es war seine Stunde, die Stunde des Teufels. Nun kommt er alles aufbieten, um Jesus zu bekämpfen. Und für mich ist die ganze Finsternis ums Kreuz, die 3 Stunden Dunkelheit, ein Bild dafür, für die Macht der Finsternis, die jetzt sich an Jesus zerrt. Und Jesus wusste, dass seine Peiniger keine Ahnung hatten, dass sie zum Spielball dieser finsteren Mächte geworden sind. Die römischen Soldaten dienten durch ihr Verhalten dem Widersacher Gottes. Und Jesus hätte sich an seinen Peinigern rächen können. Er hätte sie verfluchen können. Er hätte ihnen das Schlimmste wünschen können. Doch er fleht für sie zum Vater: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie haben keine Ahnung von dem, was sie jetzt tun. Diese Menschen, die Jesus kreuzigten, waren lediglich Marionetten der finsteren Macht. Hätten sie gewusst, wenn sie verspotten und ans Kreuz nageln, dann hätten sie es nicht getan. Sie wären vor Jesus niedergefallen, sie wären lieber selber gestorben, als ihn zu verleumden und zu verspotten. Sie hätten ihn um Vergebung angefleht und sie hätten ihn angebetet, aber sie wussten nicht, was sie taten. Keine Ahnung. Sie hatten keine Ahnung, dass sie Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, hinrichteten. Und in diesem schrecklichen und schmerzlichen Moment dachte Jesus nicht an sich, er dachte nicht an die Rache, sondern er bat seinen Vater für seine Peiniger: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er bat seinen Vater, diese Menschen für diese Tat nicht zur Verantwortung zu ziehen. Es war kein Zuspruch der Vergebung an diese Menschen. Es war die Bitte, dass sein Vater diese große und schwerwiegende Sünde nicht bestrafen soll. Denn sie wissen nicht, was sie tun. So zeigte Jesus am tiefsten und schmerzvollsten Punkt seines Lebens, wie Nächstenliebe praktisch angewendet wird. Eindrücklicher könnte uns Jesus das nicht zeigen. Was er meinte, als er seinen Jüngern zur Feindesliebe aufforderte, indem er sagte: Liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch Böses tun. Genau das hat er jetzt getan. Das ist ein hoher Anspruch an uns. Da müssen wir uns die Frage gefallen lassen, ob wir diese Feindesliebe praktizieren. Jedenfalls nahm sich Paulus Jesus zum Vorbild, sonst hätte er nicht schreiben können: Man verflucht uns, aber wir segnen. Man verfolgt uns, aber wir geben nicht auf. Auf Beleidigungen reagieren wir mit freundlichen Worten. Die Welt behandelt uns, als wären wir Abfall, wir sind der Abschaum der Gesellschaft und daran hat sich bis heute nichts geändert. Aber sie begegnen all dem mit Segen. Sind wir bereit, dem Vorbild von Jesus zu folgen, unsere Feinde in dieser Art zu lieben? Eine Hinrichtung war für die Menschen damals eine große Attraktion. Gäbe es bei uns kein Fernsehen und Filme jeder Gattung, die uns ins Haus geliefert werden, würde uns ein solcher Anlass große Abwechslung bieten und wir würden mit größter Wahrscheinlichkeit auch hingehen. Müsst ihr euch vorstellen, da läuft nichts, da gibt es kein Radio, da gibt es kein Fernsehen und dann gibt es da so eine große, attraktive Veranstaltung. Das wollen die Leute sehen, das ist eine Abwechslung, weniger langweilig. Da geht man hin und ich glaube, jeder von uns wäre auch hingegangen. Das Volk beobachtete, wie respektlos Jesus behandelt wurde und es gab Leute, die durch ihren Spott die Stimmung gegen Jesus noch weiter aufheizen, auch dann noch, als er bereits am Kreuz hing. Die führenden Männer Israels schrien, und das war die Spitze des Angriffs, das ist nur die Spitze des Eisberges von diesem Angriff der finsteren Mächte. Anderen hat er geholfen. Soll er doch jetzt sich selbst helfen, wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der Auserwählte. Und das fanden sie einfach cool. Sie haben das richtig genossen, jetzt diesen Jesus noch zu demütigen, auch wenn er schon am Kreuz hing. Aber immerhin wussten diese Leute, dass er anderen geholfen hatte. Und allein dafür hätten sie ihm Respekt zollen sollen. Denn keiner dieser, der gesagt hat, anderen hat er geholfen, hat je einem Menschen so geholfen, wie Jesus geholfen hat. Nicht einer hat je einen Menschen geheilt. Sie haben nur ihre Gesetze gehalten. Das haben sie gut gemacht. Aber sie haben nicht geliebt. Nur schon deshalb hätten sie schweigen müssen. Aber sie spotteten. Auch die römischen Soldaten ließen sich von dieser Stimmung gegen Jesus mitreißen, obwohl sie keine Ahnung hatten, wer Jesus sein könnte. Sie waren ja Römer, sie hatten mit dem jüdischen Brauchtum eigentlich wenig zu tun. Die schrien, wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Aus allen Ecken schrien sie, spotteten, machten sich lustig. Doch Jesus half sich selber nicht, obwohl das für ihn kein Problem gewesen wäre. Hätte sich Jesus diesen Demütigungen entziehen wollen, dann hätte er schon bei der Festnahme seine Festnahme verhindern können. Er sagte zu Petrus, der mit dem Schwert wirklich da kämpfen wollte, damit man Jesus nicht festnimmt, glaubst du denn nicht, sagte er dem Petrus, dass ich meinem Vater um Hilfe bitten könnte und dass er mir sofort mehr als 12 Legionen Engel zur Seite stellen würde. Jederzeit standen Jesus Legionen von Engeln zur Verfügung, die in das Geschehen hätten eingreifen können. Jederzeit, in jedem Moment. Ein Wort von Jesus hätten genügt, aber er wollte es nicht. Er wollte seinen Auftrag erfüllen. Er wollte das tun, wozu er auf diese Erde gekommen war. Hätten ihn die Engel vom Kreuz befreit, wäre das sicher eindrücklich und attraktiv gewesen. Aber er hätte seinen Auftrag nicht erfüllt. Deshalb fragt Jesus den Petrus, wie würde sich dann aber die Voraussage der Schrift erfüllen, nach denen es so geschehen muss. Wie soll dann das erfüllt werden, was geschehen muss, wenn ich jetzt mich frei mache, indem dass ich die Legionen mir zu Hilfe hole? Der Teufel wäre froh gewesen, hätte Jesus seine Macht demonstriert. Doch Jesus, das hat er übrigens schon bei der Versuchung, versuchte er, Jesus zu provozieren, dass er seine göttliche Macht sichtbar macht und dann hätte er gewonnen. Das hat er jetzt nochmals versucht am Kreuz, ihn dazu zu bewegen. Doch Jesus blieb seinem Auftrag und seiner Sendung treu, egal wie groß der Schmerz wurde, egal wie stark die Versuchung war. Es stimmt, was Paulus den Philippern schreibt. Jesus erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Auch die beiden Verbrecher, die mit Jesus gekreuzigt wurden, beleidigten ihn mit Spott, spotteten über Jesus. Markus berichtet, auch die Männer, die mit ihm gekreuzigt worden waren, beschimpften ihn. Also, alles hat sich gegen Jesus gerichtet. Ich meine, wieso beschimpfen die ihn auch noch? Sind ja Leidensgenossen. Aber der Todeskampf am Kreuz dauert mehrere Stunden und einer der beiden kränkte Jesus nochmals. Wütend schrie er, bist du der Messias oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Was hat denn der studiert? Wenn Jesus sich selbst hilft, warum geht er davon aus, dass er dann ihm auch helfen soll? Wir Menschen sind manchmal schon komische Leute, was wir uns für Gedanken machen. Der andere Mann, der Jesus zuvor auch verspottete, änderte seine Meinung über Jesus. Was ihn dazu bewegte, wissen wir nicht. Vermutlich beeindruckte ihn das Verhalten von Jesus, dass er erkannte, dass Jesus tatsächlich der Messias sein musste. Und so wies er den Spötter auf der anderen Seite zurecht. Fürchtest du Gott auch? Jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich? Und dann sagt er etwas ganz Überraschendes. Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Er erkannte und anerkannte die Unschuld von Jesus. Während in langen, quälenden und endlos scheinenden Stunden am Kreuz verstand dieser Mann, dass wer neben ihm hingerichtet wurde. Warum auch immer. Es wurde ihm bewusst, dass neben ihm tatsächlich der König der Juden hingerichtet wurde und dass Jesus nichts getan hatte, was diese Hinrichtung rechtfertigen würde. Und weil er das begriffen hatte, fleht er nun: Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Und damit hat er ihn als König der Juden anerkannt, als den Messias. Die überraschende Antwort von Jesus lässt nicht lange auf sich warten. Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Selbst in den schwierigsten und schmerzvollsten Stunden im Leben von Jesus kümmerte er sich um diesen Mann, der ihn noch wenige Stunden zuvor verspottete. Wir würden es verstehen, wenn Jesus ihn abgewiesen hätte. Gesagt, komm, jetzt musst du auch nicht mehr kommen, so kurz vor Schluss. Und noch meine, ich erbarme jetzt mich noch über dich. Doch Jesus erbarmte sich über diesen Mann. Er versprach ihm die Erlösung, er versprach ihm einen Platz im Himmel. Und drei wichtige Einsichten hatte dieser Mann, die dazu führten, dass Jesus ihm die Erlösung versprochen hatte. Erstens, er übernahm die Verantwortung für seine Schuld. Dieser Mann gestand ein: Ich verdiene meine Strafe wirklich. Und zweitens, er anerkannte Jesus als Sohn Gottes, der schuldlos hingerichtet wurde. Und drittens, er flehte um Gnade und Vergebung. Er hat sich vor Jesus gebeugt. Das Wunderbare ist, dass sich das bis heute nicht geändert hat. Selbst wenn du, bevor du diesen Raum betreten hast, dich über Jesus und die Christen vielleicht ein bisschen lustig gemacht hast, wenn du jetzt aber plötzlich begreifst, wer Jesus ist, dann kannst du Jesus, wie dieser Mann am Kreuzestat, ansprechen. Du kannst ihn um Vergebung bitten. Petrus sagt einmal: Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Die Frage ist, ob du dich schon einmal Jesus zugewandt hast, ihn angesprochen, wie es dieser Mann am Kreuz tat. Es ist ganz einfach. Es sind nur diese drei Punkte. Bekenne deine Schuld. Anerkenne Jesus als Sohn Gottes, der für deine Schuld bezahlt hat am Kreuz. Und bitte Jesus, die Führung in deinem Leben zu übernehmen. Diesen Schritt kannst du mit einem schlichten Gebet machen. Paulus beschreibt das folgendermaßen: Wenn du also mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. So, genau so wirst du gerettet. Über dem Kreuz schrieb man im Römischen Reich den Grund für die Hinrichtung auf eine Tafel. Der römische Prokurator Pontius Pilatus verlangte folgende Überschrift, die über Jesus angebracht werden musste: Dies ist der König der Juden. Das stand in den drei wichtigsten Sprachen der damaligen Zeit: Hebräisch, Lateinisch und Griechisch. Eine Botschaft an die ganze Welt: Das ist der König der Juden. Die führenden Juden ärgerten sich über das. Denn das wollten sie ja genau nicht. Aber eine bessere Überschrift hätte Pilatus nicht anbringen können. Vermutlich war sich Pilatus der tiefen Bedeutung dieser Inschrift gar nicht bewusst. Ist Jesus nämlich der König der Juden, dann ist er der Sohn Davids. Und wenn der Sohn Davids ist, ist er der Messias, der erwartete Erlöser des Volkes Israel und der Erlöser der Menschen. Jesus, der Sohn Gottes, der keine Sünde hatte, starb für unsere Sünden am Kreuz. Das ist der Beweis der Liebe Gottes für uns Menschen. Paulus meint, Gott beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Hätte Jesus das nicht getan, wären wir alle verloren und wir würden ewige Qualen erleiden müssen. Diese schreckliche Zukunftsaussicht ist eine der Grundmotivationen für alle missionarischen Bemühungen. Das Evangelium wird verkündigt, damit möglichst viele Menschen gerettet werden. Und genau darum ist Jesus gestorben, damit möglichst viele Menschen gerettet werden. Hudson Taylor, der sein Leben für die Menschen in China einsetzte, sah vor seinen inneren Augen riesige Eisenbahnwagen voller Chinesen, die zur Hölle fuhren. Und deshalb wollte er China mit dem Evangelium erreichen und hat sein ganzes Leben dafür investiert. Heute ist ein großes Missionswerk weltweit daraus entstanden. Hören wir zum Schluss auf einen Abschnitt aus dem Propheten Jesaja, also aus dem Alten Testament, der lange vor dieser Hinrichtung von Jesus geschrieben wurde. Also von der Hinrichtung von Jesus, nicht von ihm geschrieben wurde. Und er uns zeigt, wie bedeutend das war, was damals am Kreuz geschah. Jesaja schreibt in Wahrheit, aber hat er, und das ist Jesus jetzt aus neutestamentlicher Sicht, die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren, und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen. Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseren Ungehorsam geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Er wurde misshandelt, aber er trug es, ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zur Schlachtbank geführt wird. Wie ein Schaf, wenn es geschoren wird. Duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Mitten in der Zeit seiner Haft und seines Gerichtsverfahrens ereilt ihn der Tod. Weil sein Volk so große Schuld auf sich geladen hatte, wurde sein Leben ausgelöscht. Wer von den Menschen dieser Generation macht sich darüber Gedanken? Sie begruben ihn zwischen Verbrechern mitten unter den Ausgestoßenen, obwohl er kein Unrecht getan hatte und nie ein unwahres Wort aus seinem Munde gekommen war. Aber der Herr wollte ihn leiden lassen und zerschlagen, weil er sein Leben als Opfer für die Schuld der anderen dahingab, wird er wieder zum Leben erweckt und wird Nachkommen haben. Durch ihn wird der Herr das Werk vollbringen, an dem er Freude hat. Und nochmals, wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Nun wollen wir das im Abendmahl miteinander daran denken, was Jesus Großartiges für uns getan hat. Wir wollen mit dem Abendmahl ihm sagen, dass wir glauben, dass er für unsere Schuld gestorben ist. Dass wir überzeugt sind, dass er ohne Sünde war. Und dass sein Opfer wirklich für uns war. Wir wollen ihm danken, dass er das getan hat für meine Schuld. Und damit hat er uns die Türe zum Himmel aufgestoßen. Und wir wollen daran denken, dass der Tag kommen wird, an dem wir mit Jesus zusammen sein werden. Wir tun das. Dieses Abendmahl feiern wir, bis dass er kommt. Ich möchte bitten, dass wir aufstehen. Ich danke für das, was Jesus getan hat. Ja, Herr Jesus, wir können uns das kaum vorstellen, was du auf dich genommen hast. Nur schon die Tatsache, dass du die Herrlichkeit beim Vater verlassen hast und in diese Welt gekommen bist, das war schon die erste Erniedrigung, die du auf dich genommen hast. Und dann wurdest du verspottet und verhöhnt und schlussendlich hingerichtet. Und das hast du alles getan und über dich ergehen lassen, ohne dass du dich versündigt hast. Und du hast alles über dich ergehen lassen, weil du uns vor Augen gehabt hast, weil du das Problem unserer Schuld lösen wolltest, weil deine Liebe so groß war zu uns, dass du bereit warst, für uns zu sterben. Dafür danken wir dir und wollen jetzt auch das mit dem Abendmahl bezeugen, dass wir glauben, dass du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist und dass, wenn du das nicht getan hättest, wir hoffnungslos und verloren wären. Wir danken dir und beten dich an. Amen.